Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 69, Senecas über den Zorn, Buch 3. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Hallo, wir sind wieder da und wir sind zornig
Anne
oder nicht zornig?
Und Anne ist nicht zornig heute Morgen, nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht zornig.
Überhaupt nicht zornig, ich bin alles, ich bin friedlich, ich bin friedfertig heute Morgen, ja.
Ja, und ihr könnt sie ja nicht sehen, aber sie hat dabei tatsächlich einen buddhistischen Ausdruck im Gesicht.
Ich finde, wenn man diese Bücher liest über den Zorn, ich weiß nicht, was jetzt dein Resümee nochmal ist, aber da vergeht einem auch wirklich jegliche Lust, zornig zu sein, wenn man diese ganzen grauenhaften Konsequenzen, die Seneca da schildert vom Zorn, sich nochmal vor Augen führt. Ja, es kommt einem so sinnlos alles vor und gerade, und da werden wir bestimmt später drauf kommen, das wunderschöne Ende des dritten Buches, das versöhnt einen doch sehr und ja, stimmt einen einfach friedfertig und optimistisch, finde ich.
Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so. Also ich habe so gedacht, wenn man dieses Buch die ganze Zeit immer wieder sich anhören müsste, ich glaube wirklich, dass man sich den Zorn austreiben würde, weil also, alleine, wie du sagst, schon diese fürchterlichen Geschichten, die er da erzählt, da müssen wir nochmal gucken, müssen wir immer Disclaimer machen, wenn wir die gleich nochmal erwähnen. Aber da merkt man einfach, diese brachiale, zerstörerische Gewalt hinter dem Zorn, der kann wirklich einfach für nichts gut sein, weil er unkontrollierbar ist. Ne? Also ich finde, da hat er wirklich einen extrem guten Punkt getroffen, der gute Seneca.
Auf jeden Fall. Insgesamt in Buch 3, ja, ist es der Höhepunkt, man kann es eigentlich so nennen, der drei Bücher, denn es geht jetzt wirklich um den therapeutischen Ansatz, also wie umgehen, wenn der Zorn da ist. Seneca sagt, manchmal ist er ja, kann man da noch offen mit umgehen, dass man an dem Urteil tatsächlich noch rütteln kann und die Vernunft sozusagen noch zurückholen kann. Und dann gibt es die andere Situation, da ist Kind schon in den Brunnen gefallen, der Zorn ist schon in voller Blüte und dann muss man versteckt dagegen auch teilweise vorgehen. Das erzählt er ganz interessant. Ja. Und dann hat er noch einen kleinen anderen Teil, der ist wirklich eher kurz, wo er uns Rat gibt, wie wir mit zornenden Mitmenschen umgehen können.
Ja, und ich finde auch ganz schön, wie er nochmal einsteigt. Also er macht ja so in den ersten 5 Kapiteln, erzählt er nochmal so ein bisschen was von der Zerstörungskraft des Zorns. Das ist so wie in dem ersten, ne, wo er im Prinzip nochmal so, wenn man das schreckliche Anblitz des Zorns reinholt, und zwar nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der Ebene der Völker. Ne, dass ganze Völker sich da in den Zornrausch reinsteigern können und es den Völkern meist danach nicht gut gegangen ist, sondern sie eben vieles erlebt haben, was dann eher auch dazu geführt hat, dass diese Völker teilweise ja dann auch ihre unabhängige Existenz verloren haben.
Ja, genau. Er sagt, niemals ist ein ganzes Volk von Liebe zu einer Frau entbrannt. Niemals hat ein ganzer Staat all sein Hoffen und Denken auf Geld und Gewinn gerichtet. Aber der Zorn, der vereinigt die gesamte Masse zum gemeinsamen Vorgehen. Ja. Und das kennt man ja auch heutzutage auf einer anderen Ebene, sowas wie ein Shitstorm oder Canceln von einer Person, weißt du, wo sich eine ganze Gruppierung von Leuten, die sich gar nicht abgesprochen haben, aber eben aus dem Gefühl von Wut raus sagen, so nee, die Person ist durch und die wird jetzt fertig gemacht.
Ja, die vereinigen sich hinter dem Hass und hinter dem Zorn. Ne? Ja, und das ist ja leider durch die Social Media deutlich einfacher geworden, ne? Dass man so sich dann zusammenrotten kann. Früher musste man zumindest noch rumlaufen und erzählen, wir treffen uns da und da und dann geht's los, aber jetzt geht's innerhalb von Sekunden.
Ja, gut, er sagt interessanterweise auch, dass der Zorn auch sanfte Menschen trifft. Also er sagt, das ist gar nicht so, dass nur Wütende hinfortgerissen werden, sondern auch milde und friedliche Naturen werden zu Grausamkeit und Gewalttätigkeit mit fortgerissen.
Ja, wenn man sie nur richtig stresst oder so weit eben drückt, dass was passiert. Denn das beschreibt er ja auch am Anfang, dass man darauf achten soll, sich selber nicht zu sehr zu stressen. Klingt jetzt irgendwie erstmal blöd, ne? Aber was er damit ja meint, ist, wer ständig an der Grenze seiner Belastbarkeit operiert, der wird halt auch zornanfälliger, ne?
Ja.
Ich glaube, das kennen wir ja durchaus alle, ne? Dass wenn man unausgeschlafen ist, gestresst ist, 100.000 Dinge passieren und dann kommt eine Sache noch und dann knallt's.
So. Ja, sein Tipp ist hier, Klar, übernimm dich nicht, ne? Also
genau.
er sagt, um der Seele zur Ruhe zu verhelfen, muss man sie vor Störungen bewahren und wie gesagt, sie nicht quälen durch die Beschäftigung mit vielerlei wichtigen und die Kraft übersteigenden Dingen. Ist immer leichter gesagt als getan. Ich meine, es gibt eben viele Dinge, die einen gewissen, ja, existenzielle Berechtigung haben, dass sie da sind im Leben. Aber vielleicht kann man eben dann an einigen Stellen doch sich was von der Schulter nehmen.
Ja, und alleine auch schon das Wissen oder die Achtsamkeit dafür, dass man weiß, dass man in einem Bereich operiert, in dem man sehr anfällig ist, kann einem ja auch schon wieder helfen, weil man diese innere Achtsamkeit hat, ne? Achte auf dich. Achte
Ja,
auf
schätzt deine
das.
Kraft realistisch ein, ne?
Genau, ja. Und auch das finde ich wirklich nochmal ganz interessant, dass er dann ja auch sagt, ne, an einer Stelle so, dieses, wenn du dich auf was einlässt, frag dich vorher wirklich, hast du die Kraft dazu? Hast du auch die Fähigkeit dazu, das zu tun? Sonst tu es nicht. Ne, sonst nimmt es kein gutes Ende.
Das erinnert mich übrigens an Epiktet, wie er sagt, zu den Rollen, die wir im Leben einnehmen. Da sagt er ja auch an einer Stelle, wenn du ein olympischer Ringer werden willst, dann sei dir einfach darüber im Klaren, was das von dir erfordert und ob du die Kapazität dafür hast. Und wenn nicht, dann lass es lieber, sonst wirst du zwangsläufig enttäuscht werden und ist keine Seelenruhe möglich.
Absolut, ja. Ja, und ich glaube, das Spannende ist ja dann auch, dass wenn wir in solche Situationen geraten, in denen uns bewusst wird, dass wir uns übernommen haben, dass wir die Schuld so häufig bei anderen suchen und nicht eben wirklich in die Einsicht kommen, es war einfach ein zu großes Stück, was ich da abgebissen habe. Ne? Das ist, ja, muss ich sagen, war zu viel. Das würde uns davor retten, in den Zorn zu verfallen, aber häufig geht es halt in die andere Richtung los. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Punkt, den er da nochmal rausarbeitet.
Ja, ein anderer Rat, mit dem er uns versucht, in die richtige Richtung zu weisen, ist: Achte auf deine Gesellschaft.
Ne, ist auch spannend wieder, ne? Dieses Beispiel von Seneca, ne, der sich dann, nicht Seneca, schon Sokrates, der sich ja dann kritisieren lässt von seinen Freunden, weil er ansonsten, ne, vielleicht halt doch ärgerlich und zornig geworden wäre. Ne? Ja, also im Grunde genommen ist das ja dieses Danke deinen Freunden, wenn sie auf dich auch Acht geben, ne?
Ja, genau. Das ich meinte auch noch mit der Gesellschaft meinte ich noch, dass man sich eben mit Menschen umgibt, die einen Charakter haben, der uns nicht ansteckend mitreißt. Ne, also wenn man sich eben, er sagt, wenn man sich als Trunkenbold, als Tischgenosse die Liebhaber des Weines holt, dann muss man sich eben nicht wundern. Ne, also er sagt, wähl dir redliche, gefällige und maßvolle Genossen, die deinen Zorn nicht reizen, wohl aber ertragen. Noch mehr Nutzen wirst du von fügsamen, freundlichen und liebenswürdigen Genossen haben. Ja, ohne dass sie einem schmeicheln sollen. Aber natürlich, wenn man mit angenehmen Leuten sich umgeben kann, weil teilweise ist man eben auch gezwungen, sich mit anderen Menschen umgeben zu müssen.
Ja, das stimmt ja auch, ne? Das ist, glaube ich, hat ja wahrscheinlich jeder auch schon mal so erlebt, wenn man so jemanden neben sich sitzen hat, der so einen inneren Frieden ausstrahlt. Das beruhigt die eigene Seele, ne? Ja, und umgekehrt, ne, wie du sagst, ne, wenn der neben dir kommt, dass der die ganze Zeit nur schimpft und ärgerlich ist, dann überträgt sich das auch, ne? Dann merkt man, dass das eine schwierige Atmosphäre wird, ja. Was ich da auch ganz schön finde, ist, dass er auch davon spricht, dass man seine Seele mit schönen Dingen auch beruhigen soll, ne? Dass, wo er da sagt, dass er das finde, schön findet, dass wenn man sich zum Beispiel mit schöner Musik oder auch mit anderen schönen Dingen da beruhigt, ne? Da hat er, wo haben wir das denn hier?
Ja, er sagt, der Pythagoras beschwichtigte seine Gemütserregungen durch die Leier oder kranken Augen tut das Grüne wohl. Also diese Sachen, die einfach von außen positiv auf uns einwirken, das mit Grün als Farbe, die einem gut tut, das ist ja auch bestätigt worden psychologisch, dass das eben
Absolut.
harmonisierend auf einen wirkt. Abraten tut er von Anwälten. Im Forum der Advokatentätigkeit, den Gerichtshöfen, müssen wir den Rücken melden, wenden. Und vor körperlicher Abspannung auch, wobei ich das interessant finde, weil ja andererseits die Stoiker schon sagen, dass man sich immer fit halten soll und ein gesunder Körper ist wichtig und so weiter. Aber er sagt eben diese vielleicht die Überarbeitung eher, die körperliche, davor sich zu
Ja, ich meine, das ist ja auch durchaus etwas,
zurückzuhalten.
was auch in der Medizin oder der Sportwissenschaft auch ein Faktum ist. Übertraining drückt sich auch dadurch aus, dass man extrem reizbar wird und es einem nicht gut geht, ne? Ja, was haben wir noch an Tipps, die er uns da reingibt?
Ja, ansonsten sagt er ja ganz generell, dass sich das Verfahren, um mit dem Zorn umzugehen, jetzt von einer höheren Ebene therapeutisch, muss es sich nach dem Charakter eines jeden Einzelnen richten. Ne? Also du musst für jeden das richtige Mittel finden. Zum Beispiel manche sind hochmütig und lassen den Fügsamen ihre ganze Kraft fühlen. Manche muss man durch Strafmittel zur Vernunft bringen. Manche hat einen Verweis, manche ein Geständnis, manche das Schamgefühl von ihrem Vorhaben abgebracht. Also ja,
ja.
Es gibt eben für jeden ein bestimmtes Mittel auch, wo man sagt,
jeder mit seiner
da packe ich dich an deinem,
ja,
an deiner Wurzel oder sowas.
Ja.
Ja, und die Schwächen sind eben unterschiedlich, die jeder hat. Und da sagt er, daher gilt es, seine Schwächen zu kennen und ihnen nach Kräften vorzubeugen. Also wieder dieses kenne dich selbst, erkenne dich selbst, ne?
Ja, es lohnt sich, seine Krankheit zu kennen und ihrer Gewalt Einhalt zu tun, ehe sie sich freie Bahn verschafft.
Und was er dann als schöne und auch in der stoischen Philosophie ja sehr bewährtes Mittel vorschlägt, ist ja der Humor. Auch wieder bei Sokrates, wo er sagt, der ist ausgegangen und dann hat er eine Ohrfeige bekommen. Und dann soll er gesagt haben, es sei doch zu beklagen, dass der Mensch nicht weiß, wann er mit einem Helm ausgehen müsse.
Ja, sehr.
Also einfach dieses Mittel, auf jegliche Beleidigung mit Humor zu antworten.
Ja, das für sich selber zu reframen, so, ne, dass man in einen anderen inneren Zustand reinkommt. Ja, finde ich auch gut. Und was ich auch noch gut fand, ist, dass er auch davon spricht, man soll in gewisser Hinsicht den Zorn nicht suchen, würde ich das sagen, indem er halt jetzt so sagt, du willst nicht zornsüchtig sein? Gut, dann sei nicht neugierig. Wer allem nachgeht, was gegen ihn geredet wird, wer alles Boshafte, was auch nur im Geheimen gegen ihn vorgebracht wird, ausstöbert, der bringt sich selbst um alle Ruhe. Ja, also dieses, ja, du weißt ja, dass da draußen irgendwas sicherlich wartet. Ne? Irgendwelche Dinge, die dich aufregen könnten und so weiter. Warum suchst du danach?
Ja, es ist witzig, da musste ich an ein Interview denken, was ich mal gelesen habe mit einem berühmten Autor. Also wir sind ja auch beide Autoren, darum gilt der Rat vielleicht auch für uns, dass man nicht jede Rezension lesen sollte. Er sagte, das regt ihn nur auf. Er ist dadurch so gestresst und so unglücklich, dass er sich komplett abgewöhnt hat, Rezensionen seiner Bücher zu lesen.
Ja, es ist halt immer die Hoffnung, was Positives zu lesen, und die Realität ist aber, dass es keine Garantie dafür gibt. Ne? Und ja, genau. Das ist, also nimm deine Nase raus aus diesen Dingen. Es wird dein Gemüt dir danken.
Ja, und dann ist es aber manchmal so, dass man doch zornig geworden ist. Ne?
Mhm.
Und dann kommt sein Rat, kämpfe mit dir selbst. Lass den Zorn jetzt nicht deiner Herr werden.
Ja, und da spricht er ja auch davon an einer Stelle, dass es dann wichtig ist, auch eben nicht zu handeln. Also den Zorn zu verbergen. Selbst wenn man merkt, dass er da ist, eben alles daran zu setzen, dass der Zorn nicht nach außen sichtbar wird.
Ja.
So, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass das dann toll ist, aber es ist zumindest so, dass die zerstörerische Kraft nicht nach außen wirkt.
Genau, er sagt, wir sollen unsere Miene und unser Gang und alles genau ins Gegenteil umkehren. Also wir sollen sozusagen lächeln, obwohl in uns drin dieses Wutgefühl ist. Es klingt ja so ein bisschen merkwürdig, aber das ist wahrscheinlich, weil dann, das hängt ja alles zusammen, weil dann diese positive Körpersprache uns dann auf uns wieder besänftigend einwirkt.
Absolut. Und ich meine, er geht ja nachher dann auch, das kommt ein bisschen später dann, aber ich finde, das passt ja auch noch dazu, dass er auch sagt, im Zweifelsfall muss man sich einfach auch aus einer Situation entziehen. Wenn man merkt, dass es jetzt in einem hochbrodelt, dass man dann halt sagt, ich breche das Gespräch ab, ich gehe jetzt hier weg. Ja, zu einem anderen Zeitpunkt können wir das fortsetzen. Also sich selber rauszunehmen und zu merken, alles, was jetzt passieren würde, kann nicht gut sein. Und deswegen ist es auf jeden Fall besser zu sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. So, ne? Das gilt für einen selber, als auch genauso für andere dann. Ne?
Ja.
Ja, dann natürlich dieses Suche den Aufschub, ne? Da, wo es noch irgendwie möglich ist, versuche eine möglichst lange Zeitspanne zwischen dem, was dich aufgeregt hat, und dem Handeln hinzubekommen, weil einfach die Chance besteht, dass die Intensität des Zorns nachlässt. Dann niemand will mit seiner Sache warten, und doch ist das wirksamste Mittel gegen den Zorn der Aufschub, der mit seiner erste Hitze sich lindere und die Finsternis, die den Geist umhüllt, zurückweiche und nicht mehr so dicht sei. Ne? Also da merkt man einfach wieder diesen guten Psychologen. Ne? Das ist schon echt spannend, was er da so alles damals so schon beobachtet hat.
Ja, dann in dem Buch, das können wir hier nicht unterschlagen und haben es ja vorhin auch schon angedeutet, sind grausamste Geschichten von Herrschern, die ihre Macht derart ausgeübt haben, dass sie ja einfach Untergebene gequält und ihre Wut an denen ausgelassen haben. Ich glaube, wir brauchen da gar kein Trigger-Warning, weil wir gar keine Lust haben, da ins Detail zu gehen. Ich sage nur so weit, ich habe früher Horrorfilme geguckt, Pre-Kids. Und solche Sachen kamen in den schlimmsten Horrorfilmen nicht vor. Und das war ja die Realität, in der Seneca, beziehungsweise die Geschichten, mit denen er aufgewachsen und in denen er gelebt hat.
Ja, und er spricht ja dann immer davon, dass eine handelnde Person da drin vorkommt, der etwas ganz Fürchterliches widerfährt, die ihren Zorn im Zaum behält. So,
Die mit
ne?
Vernunft noch reagiert, obwohl alle äußeren Anzeichen eigentlich eine zornige Reaktion verständlich machen würden.
Genau. Und was ich da halt wirklich ganz spannend finde, ist, dass er danach dann auch nach der zweiten Geschichte, die also wirklich völlig unerträglich eigentlich ist, wenn man sie liest. Dann aber auch so ein bisschen die Frage stellt, ja, man kann das so tun. Ne? Man kann vernünftig bleiben und kann das auch durchstehen. Auch um sich selber zu schützen, um andere zu schützen. Andere zu schützen ist noch eine Sache, aber um sich selber zu schützen, da kommt bei ihm dann auch die Überlegung, ist es das Leben eigentlich wert, das zu tun? Ja, und da kommt er ja dann auch durchaus so in diese Reflexion rein, wie gehe ich denn mit solchen. Wenn man das so liest, sind das ja wirklich absolut sinnlose Situationen, in denen man in völliger Hilflosigkeit einer absoluten Willkür ausgesetzt ist. Und ich fand das ganz interessant, weil es klang für mich dann auch tatsächlich so, dass er merkt, ja, ich weiß das, was ich hier schreibe, ja, das, ja, es geht um den Zorn und es geht auch darum, dass du dich zurücknimmst, ne? Aber ich bin mir selber nicht mehr so ganz sicher, ob das dann tatsächlich das Bleiben im Leben der richtige Weg ist. So, ne? Also ist hier, ob das Leben so viel wert ist, bleibe dahingestellt. Es ist dies eine andere Frage. Wir wollen damit nicht Trostgründe geben für ein so trauriges Zuchthaus. Wir wollen nicht dazu auffordern, die Blutbefehle der Henker hinzunehmen. Wir weisen auf einen Weg hin, der aus jeder Sklaverei zur Freiheit führt. Ist die Seele krank und durch eigene Schuld unglücklich, so kann sie diesem Elend ein Ende machen, zugleich mit sich selbst. Ja, also da spricht er wieder dieses, die offene Tür bei den Stoikern, ne? Wenn es unerträglich ist und wenn es sinnlos ist, entziehe dich dem durch die Freiheit selber zu gehen. Natürlich ein interessanter Begriff von Freiheit, ne? Die Freiheit, deinem Leben ein Ende zu bereiten. Es ist ja nicht der Schritt in eine wirkliche Freiheit, in der das Leben dann weitergeht, ne? Aber hier spricht er ja von den absoluten, sagen wir mal, extremen Situationen. Und
Ja,
würde mich mal
ich habe
interessieren, wie
gerade
es.
überlegt, ob man da noch was rausziehen kann, wenn man jetzt sagt, es ist nicht so eskalierend, aber man ist zum Beispiel eben in einer zwischenmenschlichen Beziehung mit jemandem, der sehr zornig ist, ob dann sein Rat auf einer niedrigeren Ebene sozusagen wäre, entzieh dich dem, geh. Also nicht, sei es nicht ewig, weißt du, weil der Rat klingt ja oft so, reframe das, ist ja nicht dir, du bist nicht wirklich beleidigt worden, dir ist nichts Schlimmes passiert. Und das lädt ja schon so ein bisschen zu so einem Doormat. Ich bin hier die Tür, der Fußabtreter für alle ein, ne? Ich meine, natürlich kann man sagen, ach, der große Geist steht über allem drüber. Aber wenn du dich immer wieder von allen beleidigen und anschreien und anspucken, was in dem Buch ja auch öfter vorkommt, war anscheinend damals ein probates Mittel, Leute immer anzuspucken. Wenn dir das immer wieder dich im übertragenen Sinne anspucken lässt, ja, das kann ja irgendwie auch nicht der Weg sein. Also oft ist dann wahrscheinlich doch schon auch der Rat, ändere was an deinen Lebensumständen und bitte nicht der Freitod, sondern geh aus einer Beziehung, in der du eben solchen Situationen immer wieder ausgesetzt bist oder in einer Freundschaft oder
Absolut. Ich meine, also
im Job.
er spricht ja wirklich von den Extremsituationen, in denen wirklich sozusagen keine Hoffnung mehr auf Besserung besteht und in denen wirklich auch, ja, also ich meine, das, was den Leuten da widerfährt, ist schon einfach die Destruktion des persönlichen Lebens in jeglicher Form. Und die Frage ist, wie du damit dann umgehst. Ne? Ja, und er sagt halt so, ne, dieses Zorn von Untergebenen oder Zorn von Hilflosen führt eben eigentlich nur zu der brutalen Gegenreaktion. Da wird sozusagen noch eins obendrauf gesetzt. Und Ja, und ich glaube, das ist eher so dieser Gedanke wahrscheinlich, weil sie in diesen Zeiten es so völlig trostlose Situationen gab, dass eben diese Tür wenigstens offen ist. Auch wenn man nicht gehen muss, aber kann jederzeit so, ne? Wenn das dann so ist. Und ich gebe dir völlig recht, in unserer heutigen Zeit ist das in der wenigsten Situation gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, wie du sagst, aus destruktiven Beziehungen rauszugehen, aus Jobs, die einen unglücklich machen, rauszugehen und so weiter und so fort. Das ist dann eher den Mut, den man da braucht, das dann halt zu machen. Ja, ja, aber er macht ja danach dann auch einen schönen Schwenk, finde ich nochmal, weil er nämlich dann von den Taten der Milde spricht, ne? Wo er dann eben von den Herrschern spricht, die das Gegenteil gemacht haben, die in der Lage waren, ihren Zorn oder Zornanlässe vorbeiziehen zu lassen und tatsächlich dann auch in der Lage waren, Menschen milde zukommen zu lassen. Und da klingt wahrscheinlich wieder der Seneca durch, der einen Nero als Lehrer hat begleiten dürfen. Also er hat ja ein Buch geschrieben, die Clemencia, ne, über die Milde. Und das ist ja eindeutig an Nero adressiert gewesen. So, ne? Und hier bringt er aber andere, ne? Philipp von Makedonien, Augustus, Antigonus, Julius Caesar, ne? Die in bestimmten Situationen eben nicht den Weg des Zorns gewählt haben. Ne? Und ich glaube, damit will er dann im Prinzip nochmal aufzeigen, dass die Leute, die in Machtpositionen sitzen, dass es eine ganz wichtige Tugend mitbringen sollten, dass sie ihren Zorn beherrschen. Weil der Zorn, der von den Mächtigen ausgeübt wird, der ist zerstörerisch. Zerstörerisch für die Menschen, die mit ihnen zu tun haben und auch zerstörerisch eigentlich für das Gemeinwesen, in dem sie aktiv sind. Ne? Und ich finde, man sieht das ja zum Beispiel in den USA jetzt auch relativ deutlich. Ne? Also diese Zornsucht, die der gute Herr Trump da praktiziert, führt an vielen Stellen zu ganz, ganz viel menschlichem Leid und auch zu einer Isolation der USA.
Ja, und auch seine Rachegelüste an Leute, die ihn mal beleidigt oder ihm, also in Anführungszeichen, oder in irgendeiner Form geschadet haben,
ja,
die er jetzt durch sein Justizsystem verfolgen lässt.
Ja. Ja, genau. Also, und das wird sicherlich nicht zu einem Frieden in der Gesellschaft führen. Und ich finde auch immer, wenn man diese Bilder sieht, wie Eis jetzt in den Straßen davor geht, das ist immer. Ja, also da wird unglaublicher Unfrieden geschaffen, ne, durch diese Art und Weise,
ja,
umzugehen. Ja, gut. Was haben wir noch?
Guter Rat. Kleinigkeiten und Nichtigkeiten lassen uns aufregen. Das hat er uns, glaube ich, im zweiten Buch auch schon mal gesagt. Und dann nochmal Kritik an neidischen Menschen oder wenn man immer nach oben schielt, dass das in einem so eine Stimmung kreiert, in der man eben dann auch leicht zornig wird. Wer nach dem Fremden hinschielt, dem gefällt das Seinige nicht. Daher zürnt mancher auch den Göttern, dass ein anderer vor uns den Vorrang hat und vergisst, wie viele er noch hinter sich hat, ja, und welcher ungeheure Schwall von Neid sich hinterwärts an ihn anhängt, an ihn, der nur wenige Beneidete vor sich hat.
Das spricht ja doch wieder sehr viel Lebensklugheit draus, ne? Das ist, weil ich finde, das kann man immer wieder beobachten, ne? Auch Menschen, die Top-Leister sein wollen und dann sagen, ah, ich bin nur auf Platz 4 von 500. Ja, und dann irgendwie zornig werden, weil sie es dann nicht geschafft haben oder sowas, ja. Das, ja.
Ja, er sagt, mein Gott, danke doch lieber für das, was du bekommen hast, auf andere warte und freue dich, dass du noch nicht alles hast. Es stimmt einen froh, noch weiter hoffen zu können. Interessant aus seiner Sicht, denn er war ja unter den, ich glaube, er war der Zweitreichste.
Ich glaube, der Kaiser war wahrscheinlich
ja,
reicher.
Vermutlich,
ne?
Vermutlich einer der reichsten Menschen des Römischen Reichs.
Ja.
Ja, was gibt er uns noch mit? Also,
ja, er spricht auch nochmal davon, dass wir halt die Natur des Menschen auch kennen sollten, ne? So, das ferner muss man auch auf die Natur des Menschenlebens Rücksicht nehmen, um über alle Vorfälle richtig zu urteilen. Ein unbilliger Richter darüber ist der, welcher dem Einzelnen zum Vorwurf macht, was allgemeiner Fehler ist. Ne, das sich einmal klar zu machen, wir sitzen da alle in einem Boot, wir haben alle die gleichen Schwächen. Ne? Wir alle sind unbesonnen und unvorsichtig, wir alle sind unzuverlässig, unzufrieden, ehrgeizig, doch wozu mit lindernden Worten den allgemeinen Schandfleck verdecken? Wir alle sind Sünder. Da kommt man schon fast wieder auf das Bibelzitat, ne? Wer frei ist von Sünde, werfe den ersten Stein, ne? Das ist gleiche Einsicht, nur in anderen Worten. Und dann sagt er so schön, seien wir also verträglicher miteinander. Wir leben als Böse unter Bösen. Ich wüsste nichts, was uns Ruhe bringen könnte, als eine Übereinkunft über gegenseitige Nachsicht. Da stimmt da schon so ein Thema an, was am Ende des Buches ja dann nochmal etwas größer dann auch ausgeführt wird. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich jetzt auch nochmal auf eine Passage kommen, die wir das letzte Mal schon angekündigt haben. Weil es gibt ja hier eine sehr berühmte Übung, die er empfiehlt. Und das ist das stoische Journaling, was ja in letzter Konsequenz gar nicht stoisch ist, sondern von Pythagorean eigentlich übernommen wurde. Ne? Weil er spricht ja hier von Sextius. Und Sextius ist ein Lehrer von Seneca gewesen, der die pythagoreische Tradition noch vorangetrieben hat. Und deswegen ist Seneca in seinen jungen Jahren ja, glaube ich, auch Vegetarier gewesen, weil die Pythagoreer ja kein Fleisch essen. Und da hat er offensichtlich etwas übernommen. Und ich finde, das ist ja immer einfach sehr, sehr schön. Und vielleicht sollten wir sie tatsächlich einmal nochmal vorlesen.
Ja, das ist eine ganz tolle Stelle. Genau, du sagst Journaling, also so Abendreflexion, ne? Also, dass du eben am Ende des Tages nochmal den Tag Revue passieren lässt und dein Handeln darin mit dir selber nochmal ins Gericht gehst. Und ich kann das ja nochmal vorlesen.
Ja,
wenn das Licht entfernt und meine Gattin bekannt mit meiner Gewohnheit verstummt ist, überschaue ich meinen ganzen Tag und wege meine Handlungen und Äußerungen ab. Nichts bleibt mir verborgen, nichts übergehe ich. Warum sollte ich denn auch vor meinen Verfehlungen mich fürchten, da ich sagen kann, gib Acht, dass du nicht wieder tust, für diesmal sei es dir verziehen.
Ja. Das ist dieser Punkt wirklich, er spricht ja auch davon, denn wenn der Zorn oder wenn die Seele weiß tagsüber, dass sie abend vor Gericht stehen wird, natürlich jetzt wieder ein sehr martialisches Bild, ne? Aber dass, wenn man sich das selber immer wieder vor Augen führt, dass man da abends eben wird auch sich selber darüber Rechenschaft ablegen müssen, dann wird es tagsüber auch schon anders gehen. So.
Ja, und dass sich durch diese Wiederholung schon auch Besserung einstellt, ne? Also, dass man dadurch, dass man wirklich jeden Abend nochmal das klar vor Augen auch hat, ohne sich selber zu geißeln, ohne mit sich zu hart ins Gericht zu gehen, sondern eher wie eben ein Freund mit dir sprechen würde, zu sagen, es ist okay, du hast einen Fehler gemacht, jetzt schauen wir nach vorne. Aber ganz ehrlich, derselbe Fehler passiert einem jetzt auch nicht 250 Mal. Also der passiert einem öfter, aber dass man wirklich immer wieder in derselben Situation eskaliert, da ist schon gewisse Hoffnung, dass sich ein paar Synapsen im Gehirn ändern und dass man dann irgendwann auf die immer selbe Situation irgendwann besser reagiert.
Ja. Ja, und ich meine, man könnte ja auch denken, dass so nach einer Selbstprüfung danach eine ruhelose Nacht auf einen wartet. Aber ich meine, ganz im Gegenteil, ne? Er sagt ja, und was für ein Schlaf folgt auf diese Selbstschau, wie ruhig, wie tief und frei, wenn die Seele entweder ihr Lob oder ihre Mahnung erhalten hat und als ihr eigener geheimer Beobachter und Richter sich Rechenschaft gegeben hat über ihr sittliches Verhalten. Ja, und jetzt muss man wieder sagen, sittliches Verhalten, das ist halt so diese moraline Übersetzung, die wir jetzt hier im Deutschen haben. Aber was damit ja eigentlich gemeint ist, ist eher das naturgemäße Verhalten, das tugendhafte Verhalten, was ja jetzt keine überindividuelle ethische Anforderung ist, sondern eine auf das Individuum fokussierte Anforderung, wenn es für dich wichtig ist, dass du friedvoller und besser lebst.
Genau, also ein situativer Charakter.
Genau.
Was hat der Tag von dir persönlich gefordert und wie hast du mit den dir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Mitteln darauf reagieren können?
Ja. Und da geht es einmal darum, ob du für dich selber auf gute Art und Weise gehandelt hast, sodass es dir gut geht. Und es geht auch darum, ob du für andere ein guter Kontext warst, sodass sie auch die beste Version von sich selber sein konnten.
Richtig.
Das ist ja so ein bisschen der Gedanke dabei. Und dann geht es eben nicht darum, sich selber zu strafen, sondern es geht darum, selber zu verstehen, wo man eben nicht hilfreich war und wo man etwas getan hat, was in einem vielleicht eher die Leidenschaft erweckt hat, im Sinne von dem, was Leiden geschafft hat und nicht die positiven Emotionen. Und von daher finde ich das nach wie vor eine sehr schöne Übung und einen sehr schönen Gedanken dann, ja. Ja, und er sagt ja dann auch danach nochmal so als Ergänzung, und ich finde, das passt da auch dazu, wenn man so diese Übung immer wieder macht, dann wird man ja auch Muster in der Welt erkennen. Ja, man wird erkennen, in welchen Situationen es einem immer wieder so gegangen ist. Dann wird man vielleicht mit der Zeit auch verstehen, ja, so ist die Welt. Und ich kann jetzt dagegen rebellieren und kann immer wieder zornig werden. Oder ich kann anfangen zu verstehen, dass die Welt in Teilen so ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, und ich es dann nicht ändern kann. Ja, und dann diese innere Annahme und damit vielleicht auch der innere Frieden, den ich selber mir zuteilkommen lassen kann, dazu führt, dass ich dann auch auf andere Art und Weise auf andere wieder zugehen kann.
Ja, er sagt, die Seele kennt keine Furcht, die auf alles gefasst ist.
Ja, das finde ich echt einen sehr schönen Satz.
Ja.
Er sagt auch, in seinen ethischen Briefen, sagt er so von der inneren Haltung her, ich bin auf alles vorbereitet, erwarte, dass es kommt, aber ich weiß, es muss nicht kommen. So, ne? Das ist dieses innere, ja, ich weiß, es kann sein, aber es muss nicht sein. Und wenn es kommt, dann bin ich innerlich vorbereitet.
Und dann werde ich auch zu dem Zeitpunkt damit umgehen können.
Dann werde ich auch damit umgehen können, ganz genau, ja. Ja,
oder dann hilft er nochmal oder versucht Hilfe zu geben zu dem Thema, was ist, wenn man jetzt mit Zürnenden umgeben ist, wenn jemand neben einem ausrastet, kurz gesagt. Ja, der erste Rat ist, das erste Aufwallen des Zornes sollte man nicht versuchen zu beschwichtigen. Das kennt man ja auch, wenn sich jemand gerade so richtig schön reinsteigert, dann so psch, 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 das macht es halt überhaupt nicht besser. Und dann sagt er eigentlich, das kommt jetzt wirklich drauf an, wen du vor dir hast. Ne? In manchen Fällen muss man einfach durch Täuschung auch vorgehen.
Mhm.
Und das ist ja ganz lustig, weil die Stoiker ja sonst sagen, man soll eben so ehrlich sein. Aber er sagt, hier hilft manchmal eben nur noch, die Leute durch einen Trick sozusagen wieder einzufangen.
Ablenken.
Und genau, und eben, es gibt verschiedene Wege, aber zum Beispiel kann man jemandem sagen, jetzt nimm dich in Acht, dass deine Feinde sich über deine Zornsucht nicht lustig machen. Es kommt eben drauf an, wer vor dir ist, ob sowas funktioniert oder ob man dann eher vielleicht auch sagt, oh, du bist ja so wütend, Mensch, jetzt, das ist aber wirklich bedrohlich. Und er hat verschiedene Herangehensweisen.
Ja, oder an der Ehre zu packen, ne? Oder willst du, dass alle nachher über dich reden in dieser Form, das Image und so. Also viele kleine Punkte, die sicherlich in einem Moment richtig sind, bis hin zu am Anfang, zieh diejenigen auch aus der Situation raus. Ne? Und das ist ja ganz interessant, weil wenn man so die Konfliktforschung reinschaut, dann gibt es ja auch so einen Konfliktstufen. Und auf der Ebene des Zorns, würde ich mal sagen, da wo jetzt wirklich völlig unkontrollierte Aggression sich nur noch Bahn bricht, ist der erste Schritt der, physisch zu trennen.
Mhm.
Ja, da wird nicht lange geredet, sondern da wird physisch auseinandergezogen. Und ich glaube, jeder, der schon mal erlebt hat, dass Leute sich prügeln, was macht man als erstes? Geht hin, zieht die auseinander. So, und dann geht's weiter. Ne? Ja, man muss aber sagen, das ist natürlich auch alles ist gesunder Menschenverstand. Ne? Also da hat Seneca jetzt nicht
das Rad neu erfunden, nee.
Ja, so ein intellektuelles Feuerwerk abgebrannt, als es darum ging, wie kann man andere jetzt. Aber trotzdem ist es ja immer wieder gut, sich das nochmal vor Augen zu führen. Ne?
Nee, genau. Also so hilfreich fand ich es auch nicht. Ich fand es dann interessanter, was er danach dann noch sagt. Da sagt er so ein bisschen, dass unser Gewissen unser Leitstern sein soll, wenn auch das Gerede der Leute dagegen spricht. Also er sagt eben, die Masse, die liebt eigentlich eher die Tollkühnen, also die, die sich wehren, die laut sind. Wenn man immer ruhig bleibt und vielleicht ein bisschen, dann wirkt man vielleicht eher wie so ein Opfer, aber er sagt eben auf den ersten Blick, aber wenn das immer gleichbleibende Verhalten den Beweis geliefert hat, dass es nicht Geistesträgheit ist, sondern innerer Frieden, so wird man von der Volksmasse verehrt und erweist ihm Hochachtung.
Ja, absolut. Da sind wir wieder bei diesem Bild, wenn jemand, der inneren Frieden besitzt, dir begegnet, dann spürst du das mit der Zeit.
Ja, ne? Und dann sagst du auch nicht, was ist denn das für ein Opfer, der teilt nie aus.
Ja, genau. Sondern es ist eigentlich eher dann so, dass dann andere auch vielleicht tatsächlich sich zurückhalten, weil sie merken, das nützt sowieso nichts. Der lässt sich nicht provozieren. Der wird nicht aus seiner inneren Ruhe gebracht und sowas dann, ne?
Ja, und das ist ja auch eine wahre Führungsqualität.
Absolut.
Und inspirierend.
Das ist so dieses Bild von der Kapitänin, die im Sturm auf Deck steht, wenn alle rumrennen und alle schreien. Und die ganze in Ruhe dann halt weiter das Schiff auf Kurs hält. So, ne? Das ist so, glaube ich, diese Metapher, die so ein bisschen dahinter steckt, ja. Ja, und dann kommt er ja zum Schluss, finde ich, dann brennt er doch nochmal ein Feuerwerk ab, ne?
Ja, ich meine, dann kommt er mit dem Big Ship am Ende sozusagen ab pro Kapitänin und sagt eben, der beste Gedanke, den man sich immer da vor Augen halten sollten, ist die eigene Sterblichkeit. Ja, und er sagt, warum hältst du nicht lieber das kurze Leben zusammen und machst es zu einer Quelle der Freude und Zufriedenheit für dich und die anderen? Warum lebst du nicht lieber so, dass dich alle lieb haben und nach deinem Heimgang dich wieder zurückwünschen?
Absolut, oder auch hier, dann kannst du dem, welchen du zürnst, mehr anwünschen als den Tod. Er wird auch ohne dein Zutun sterben. Es ist verlorene Arbeit, sich um das zu bemühen, was doch von selbst eintreten wird. Ja, also das natürlich sitzt so mal die ganz große Keule, die er da rausholt. Aber ich finde, er hat ja auch ganz schöne Sachen dann noch wie: Was nützt es, wenn wir die Tage, die wir in ehrbarer Freude verbringen könnten, dazu verwenden, anderen Schmerzen und Qualen zu bereiten? Ne?
Ja.
Was gebaren wir uns wie toll und machen das Leben zu einem heillosen Wirrsal? Es schwebt über unserem Haus das Verhängnis, rechnet uns die verlorenen Tage an und kommt uns Schritt für Schritt näher. So dies, also wir verschwenden unser Leben, wenn wir da reingehen. Ne? Und wie du da dann noch sagst, und gibt es ja dann eigentlich viel schönere Dinge, die wir machen könnten dann.
Ja, und das ist auch so eine, ich finde, das hat einfach diese wunderbare harmonische Herangang der stoischen Philosophie, wenn er ganz am Ende sagt, wie bald werden wir den letzten Atemzug tun? Solange wir aber noch atmen, solange wir noch unter Menschen sind, wollen wir auch Menschlichkeit üben. Niemandem soll Furcht vor uns, niemandem Gefahr von uns drohen. Beeinträchtigungen, Beleidigungen, Schmähungen, Sticheleien wollen wir verachten und frohen Mutes die kurzen Widerwärtigkeiten ertragen. Im Handumdrehen sozusagen werden wir der Sterblichkeit unseren Tribut zahlen.
Ja, ich finde, da kommt man sich so schäbig vor, zornig zu sein, ne? Wo du so denkst, mein Gott, was kann so wichtig sein, dass wir tatsächlich hier uns so entzweien und so gegeneinander richten und so viel Unheil anrichten, wo wir doch so eine kurze Zeit haben, auf der wir beieinander sind oder in der wir beieinander sind und
Ja.
eigentlich viel schönere Dinge füreinander sein könnten, ne?
Ja, es ist alles nicht wert.
Ja. Und also mich hat das tatsächlich nochmal so angerührt, dass ich das so gelesen habe, so gedacht, Mensch, ja, wenn ich mir unsere Zeit heute so angucke, wenn wir diese Haltung mehr hätten, wenn uns einfach bewusst ist, was wir haben und was wir auch für wieder verlieren können, ja, und dass wir dann die Zeit verschwendet haben, ne, dass wir das nicht genutzt haben.
Ja, und den anderen halt auch nicht immer als Other zu sehen, als jemand Fremden, als jemand, auf den man ein negatives Gefühl entwickeln muss, sondern zu versuchen, das Gemeinsame zu sehen.
Und ich habe ja, glaube ich, vor 2 Folgen dieses Buch empfohlen von Ian McEwan, Was wir wissen können. Und ich muss sagen, also da ist dieses Gefühl wirklich richtig, richtig drin kultiviert. Dieser nostalgische Blick zurück. Was hatten die alle? Ne? Was war das für eine reiche Gesellschaft? Was hatten sie für einen Reichtum? Was hatten sie für eine Kreativität, für eine Innovationskraft? Was hatten sie an Gesundheit, an langem Leben, an allen Dingen, die sie füreinander haben wollten? Vieles von dem haben wir jetzt nicht mehr in dieser Perspektive aus 2115 oder sowas in der Art. Und wenn man das so liest, dann ist das genau, finde ich, die gleiche Stimmung, die sich hier einstellt. Dieser Gedanke, mal aus der Zukunft zurückzugucken, sich zu fragen, ist es wirklich das, was wir tun wollen? Ist es das, was jetzt heute den Tag füllen soll? Ja, und also ich kenne das auch so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich einen Konflikt hatte jetzt mit meiner Frau oder mit den Kindern und ich merke, das dieselt noch so ein bisschen nach, dann habe ich tatsächlich häufig innerlich dann irgendwann losgelassen, als ich mich gefragt habe, soll das jetzt wirklich im Vordergrund stehen? Ist das jetzt so wichtig, dass wir einen weiteren Moment irgendwie in einer Art und Weise miteinander umgehen wollen, die irgendwie von Anspannung gekennzeichnet ist, von Distanz, von innerer Wut und Ärger und so. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich die Frage mir so stelle, dann war die Antwort immer nein.
Das setzt halt voraus, dass man die Fähigkeit hat zu diesem Perspektivwechsel, dass man da eben rausgehen kann aus der Situation und so ein bisschen rauszoomen kann und sich das große Ganze angucken kann.
Ja, aber ich meine, du musst ja wirklich immer nur die Frage stellen, das, was ich im nächsten Moment tun werde, und das ist der einzige Moment, über den wir bestimmen können. Was soll Inhalt dieses Momentes sein? Soll es eben Gemeinsamkeit, Verbindung, Freude sein oder soll es Zwist und Ärger und Distanz und so weiter? Ja, wir haben es ja in der Hand. Also wir können ja jeden Moment aufhören. Und natürlich ist das nicht einfach. Also das merke ich ja auch, dieser Kampf in der Situation dann loszulassen. Aber für mich war es wirklich so, dass ich diesen inneren Kampf nur dadurch gewinnen konnte, wenn ich mir vor Augen halte, dass es etwas Schöneres und Besseres gibt, für das ich mich entscheide.
Ja, und die Freiheit hat jeder.
Die hat man in jedem Moment. Weil das ist ja das, was Seneca uns jetzt über drei Bücher beigebracht hat. Nochmal, hinter dem Zorn steht ein Urteil. Und dieses Urteil flüstert uns zu, dieses kleine Detail ist es wert, dass wir Zwietracht, Ärger und was auch immer sehen, ne? Und da anzusetzen und zu sagen, ist es das wirklich? Ist es das, was handlungswirksam werden soll? Und ich finde, da ist man dann auch wirklich raus aus der abstrakten Theorie rein in den absoluten Nitty-Gritty-Details des Alltags. So, und ja, und da fand, also als ich diesen Abschluss so gelesen habe, habe ich wirklich dieses Gefühl, wie ich es eben gesagt habe, ne? Wenn ich zornig werde, merke ich es bei mir selber, wie schäbig, was machst du da eigentlich gerade? Ja, mal sehen. Also, will nicht behaupten, dass damit der Zorn aus meinem Leben entfleucht ist. aber ich glaube, im Alltag gelingt es mir schon besser, weniger zornig zu sein, als so abstrakt gesehen, wenn ich politische Themen sehe, Zusammenhänge und so weiter. Ne? Und da merkt man dann auch wieder, umso abstrakter es wird, umso weniger eigentlich die Nähe zu der Person ist, um die es geht, oder die Personen, um die es geht, umso leichter ist es, noch zornig zu sein. Ne? Weil man diesen direkten Erlebniszusammenhang sich nicht vor Augen halten
Interessanterweise
will.
hat man aber umso weniger Wirkungsmittel in dem Moment, denn gegen eine abstrakte Sache zornig zu sein, da kann ja nun auch gar nichts aktiv dann in dem Moment bewirkt werden. Aber
Absolut.
andererseits im Nitty-Gritty, wenn man sich dann aktiv bewegt, dann entstehen eben auch oft Rache und Zornspiralen. Und da geht auch mein Tipp hin, den ich in der heutigen Folge euch noch mitgeben wollte. Und zwar ist das die Serie Beef. Die ist im Moment auf Netflix anzuschauen, also auch schon länger, aber jetzt immer noch habe ich nachgeguckt nochmal. Und da geht es tatsächlich um so eine Rache- und Wutspirale. Die beiden Protagonistinnen, also Amy ist eine erfolgreiche Unternehmerin und Danny, ein nicht ganz so erfolgreicher, um nicht zu sagen erfolgloser Handwerk-Bauunternehmer, die treffen aufeinander vollkommen zufällig bei einem Verkehrsunfall, einem kleineren. Und daraus entsteht dann eine Rache- und Wutspirale, die eigentlich bei beiden komplett das Leben entgleisen lässt. Also die sind dann so besessen voneinander und verheddern sich da immer mehr in ihren Zorn, dass sie teilweise auch vor kriminellen Taten nicht zurückschrecken. Und ja, also es ist, glaube ich, eine Tragikomödie. Also es hat wirklich auch lustige Seiten, aber eigentlich ist es natürlich schlimm und traurig, wie ja, aus so einem Wutgefühl wirklich so ein Zerstörungsdrang und Inferno dann entsteht.
Ja, gut, dass du nochmal sagst, dass es das so eine Tragikomödie ist, weil wenn da jetzt nicht noch ein bisschen so Humor drin gewesen wäre, also so alleine schon beim Erzählen habe ich so dieses innere Unwohlsein gehabt, wenn man
Nein,
so
nein, es ist auch lustig, es ist auch absurd. Das Ganze spielt so in Amerika in der Asian Community, also die sind in unterschiedlichen Kreisen unterwegs, aber ja, also es hat ganz, ganz witzige und bizarre Momente auch. Auch eine Frau, mit der sie zusammenarbeitet, ist so eine Art Guru, die sammelt so antike Masken und da kommt dann der Danny mit seiner Gang vorbei und überfallen die. Und ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber es ist komplett grotesk auch teilweise. Darum, sonst wäre es auch eine schwere Kost. Also ich fand es jetzt nicht zu, hat mich jetzt nicht runtergezogen. Viele Leute wollen ja auch nichts, dass sie einen abends auch noch weiter deprimiert in diesen dunklen Zeiten. Aber ja, also ich fand es sehr unterhaltsam und es passt wunderbar zum Thema Wut.
Nee, super. Also ich kenn's noch nicht. Werde ich mal reinschauen. Beef von wie mit jemandem Beef haben dann so, ne?
Genau, also Beef.
Ja. Okay. Ja, wir machen auch einen Link in die Shownotes dazu rein. Und wer will und sich mal den Beef nochmal anschauen will, der kann ja dann mal draufschauen. Dann
Und
lass uns doch mal.
überlegen, wo man stoisch hätte aussteigen können, an welchen Punkten.
Mit welchen Methoden von Seneca? Dann lass uns doch mal ganz kurz mal ein Fazit ziehen. Jetzt haben wir ja drei Folgen über Senecas Zorn gemacht? Was ist denn so dein persönliches Fazit, wenn du das jetzt nochmal so zusammenfassen solltest? Wie geht's dir jetzt mit diesen drei Büchern? Würdest du das jetzt empfehlen, das zu lesen? Oder ist das zu abschreckend mit den fiesen Beispielen, die er da bringt? Oder?
Also empfehlen zu lesen für die schöne Sprache und die viele Weisheit, Alltagsweisheit, die drinsteckt, auf jeden Fall. Aber mit einer gewissen Warnung, also wir sind ja jetzt da nicht ins Detail gegangen, aber es ist wirklich grausamer und ekelerregender, als man sich's vorstellen kann, was er für Beispiele bringt, gerade im dritten Buch. Ja. Also ich bin jetzt, auch so viel Wahrheit gehört dazu, auch ganz froh, dass wir jetzt damit durch sind. Jetzt haben wir uns 3 Wochen am Stück sehr intensiv mit diesem Thema Zorn und Wut beschäftigt und so viel Platz soll es ja gar nicht im Leben einnehmen und tut es möglicherweise auch, ich denke, weder in deinem noch in meinem Leben. Ja. Es gibt aber immer, glaube ich, Leute, die aus unterschiedlichen Situationen kommen, in denen viel Wut ist und für die das jetzt hoffentlich auch interessant war. Ja, unterm Strich nochmal, Wut ist einfach aus stoischer Sicht die schlimmste negative Emotion, ist absolut zerstörerisch, nicht in kleinen Maßen akzeptabel. Womit sie sich eben von anderen Philosophien wie bei Aristoteles auch unterscheiden. Und ist, wie du schon gesagt hast, es steckt ein Werturteil dahinter. Und er hat verschiedene, ganz verschiedene intellektuelle und dann auch tatsächliche Mittel, wie wir die Wut im Zaum halten oder brechen können, wie wir der Vernunft ihren Platz wieder geben können. Und ja, hat da eine riesen Werkzeugkiste sozusagen.
Ja, ich finde es nochmal faszinierend, wenn man überlegt, dass dieses Buch jetzt gut 2000 Jahre alt ist. Wenn man so sieht, ja, das Römische Reich in der imperialen Zeit ist anders als jetzt die heutige Situation, aber das, worum es geht, aus einer menschlichen Position heraus, das Agieren im Alltag, bringt ganz, ganz viele Herausforderungen mit sich, die wir auch schon vor 2000 Jahren hatten. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie alte Mottenkiste, ne, wo man so drauf guckt und sagt, ja gut, in der Zeit war das jetzt irgendwie so oder sowas, ne, sondern das ist wirklich so, dass du es liest und du denkst, ja du, das hätte jetzt auch eine Beobachtung sein können, die jetzt gerade eben vor 20 Minuten war. Und das zeichnet ja auch so, würde ich sagen, Weltliteratur aus, ne, dass sie so einen Blick auf die menschliche Situation wirft, die einfach nachhaltig ist. Also der nachhaltig ist, ja. Und dafür lohnt es auf jeden Fall, es zu lesen, wie du sagst. Es ist eine schöne Sprache. Es sind unglaublich viele kleine Passagen drin, wo man immer wieder so unterstreichen mag und dann Zitat und so weiter, dann, weil es halt einfach so viel Klugheit auch mit sich bringt. Und ich finde auch, dass man den Seneca nochmal mit anderen Augen sehen kann, wenn man das so liest. Also für mich klingt er da auch schon durch. Das heißt ja nicht, dass der irgendwie perfekt war, ne, wenn man so liest, was so in seiner Biografie alles da war. Aber ich finde insbesondere das, was du auch nochmal betont hast am Ende. Dieser sanfte Blick auf uns, das ist so, wo ich mir dachte, ja, das könnte mir vorstellen, das ist schon auch ein Mensch gewesen, der diese Seite hatte und einfach in schwierigen Verhältnissen versucht hat, damit seinen Neigungen, ne, philosophisch auf der anderen Seite verführbar und dann aber irgendwo auch immer wieder nachdenklich mit dem Leben umzugehen. Und das finde ich, ja, das macht ihn dann irgendwie auch menschlich greifbar. Und dafür finde ich das auch sehr schön, diese drei Bücher. Ja.
Ja, er geht ja sehr offen damit um, dass er ein sehr fehlerhafter Mensch ist, sagt er eigentlich an ganz vielen Stellen.
Ja. Naja, und man muss sagen, die Geschichtsschreibung hat da auch immer wieder den Scheinwerfer drauf gerichtet. Also man ist mit Seneca, glaube ich, wirklich nicht sehr nachsichtig umgegangen. Da gibt's andere, die da mehr Nachsicht bekommen haben als er. Das ja, gut. Vielleicht passt da ja auch mal ganz gut dazu, was ich noch mal gerne mitbringen wollte diese Woche, weil ich habe noch mal an ein Buch gedacht. Ich glaube, ich habe das schon mal kurz mal, also die dahinterstehenden Gedanken mal erwähnt, aber ich wollte es noch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit bringen. Das ist nämlich ein Buch von Peter Turchin und Sergei Nefedov. Peter Turchin ist russischstämmig, aber dann USA. Lange Zeit, also lebt auch immer noch. Und der hat zusammen mit Kollegen eine Disziplin aus der Taufe gehoben, die sich Kliodynamik nennt. Also so ein bisschen die zeitliche Dynamik von Gesellschaften sich angeschaut hat und gesagt hat, das ist eben nicht alles nur zufällig getrieben und es sind nicht nur Einzelpersonen, sondern es gibt da strukturelle Zusammenhänge, die dazu führen, dass Gesellschaften sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln. Und das Spannende ist so, diese Gedanke zu dieser Clio-Dynamik kommt aus dem Buch von Isaac Asimov Foundation, also diese Foundation-Serie, die er mal geschrieben hat, weil da gibt es nämlich auch so einen Mathematiker, der eine Prognose über die Entwicklung des Imperiums in dem, also dem Foundation Imperium, also diesem Imperium der damaligen Zeit da gemacht hat. Und da ging es eben auch so darum, dass dann immer wieder nachgeguckt wird, ne, was hat er da so vorhergesagt und immer wieder Dinge eintreten. So, und jetzt aber zurück hier, was die gemacht haben, ist, die haben diesen Gedanken genommen, haben sich ganz, ganz viele historische Daten angeguckt und haben versucht, das in Modelle reinzubringen, um nachzuvollziehen, wie haben sich Gesellschaften entwickelt und auch eine Prognosefähigkeit daraus zu entwickeln. Und was ganz interessant ist, sie haben sich sowas wie das Römische Reich angeguckt oder das britische Kolonialreich und all solche Dinge. Und sie haben sowas festgestellt, dass es da so Zyklen gibt.
Und diese Zyklen. Und wo steuern wir drauf zu, Alex? Mach's nicht so spannend.
Ja, kleiner Cliffhanger noch.
Okay. Und
diese Zyklen, die fangen immer so an, dass es eine Zeit gibt, in der viel Wohlstand herrscht, die Goodfield-Periode ist, in der Bevölkerungswachstum auftritt und in der vieles eben nach oben zeigt. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo so eine Stagnation eintritt, wegen fehlende Verfügbarkeit von Ressourcen oder Begrenzungen, die von außen auch kommen. Und dann passiert aber in dieser Gesellschaft etwas, und zwar Elitenüberproduktion nennt er das. Das heißt, also wenn du dir das so anguckst zum Beispiel, dass du über Ausbildung in den USA gibt es unglaublich viele Juristen. Ja, und andere Leute, die halt durch ihre Ausbildung der Meinung sind, dass sie jetzt verdient haben, an den Töpfen der Macht zu sitzen oder Reichtum zu erwerben. Und in diesen Zeiten der Stagnation das nicht mehr möglich ist. Und es dann damit sowas wie eine Art Verlierer gibt auf der Elitenseite und dann etabliert sich mit der Zeit so etwas wie eine Gegenelite. Und diese Gegenelite führt dann dazu, dass dann über einen zweiten Faktor, dass nämlich durch steigende Umverteilung, die in diesen Stagnationszeiten dann stattfindet, sowas wie ein Prekariat entsteht, was von den Gegeneliten dann wiederum angeführt werden kann und es damit zu einer internen Auseinandersetzung kommt. Das ist typischerweise die Phase, wo dann massive soziale Spannungen entstehen und diese Imperien oder aber auch diese erfolgreichen Länder dann in eine große Phase der Instabilität reinkommen. Dann entsteht sowas wie Bürgerkrieg oder Zusammenbruch des Systems, bis dann irgendwann wieder ein Ausgleich stattfindet und dann die nächste Zyklus beginnt mit einer Phase wieder von Wachstum und so weiter, weil in diesen Krisenzeiten meistens auch erheblicher Rückgang der Bevölkerung passiert ist und ähnliches. Und der hat ein Buch geschrieben in 2010, wo er für die 20er Jahre für die USA und viele westliche Gesellschaften massive Instabilitäten vorhergesagt hat. Und ist dadurch natürlich jetzt ziemlich gehypt worden dann auch, weil er die Prognose auch gemacht hat, eben Anfang der 20er Jahre für die USA, dass da der Index der Instabilität ähnlich hoch wachsen wird wie zu den Zeiten des Bürgerkriegs in den USA. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, muss man sagen, da gibt es viele Strukturähnlichkeiten zu dem, was er in diesem Buch da drin hat. Was ich aber jetzt interessant finde aus stoischer Sicht, ist dieser Gedanke, es geht ja darum, zu wissen, was in der Welt passiert. Ja, dieser stoische Physikgedanke, ne, dass du weißt, was du zu erwarten hast und ähnliches. Und wir sind jetzt heute so in dem Punkt, dass wir immer wieder Einzelpersonen verantwortlich machen. Ne, auf Einzelne schauen und sagen, ja, weil der so schlecht ist und weil der dies tut und weil die das tun und so weiter. Ne. Und hier ist im Prinzip mal so ein Angebot, strukturell darauf zu gucken und zu sagen, das ist Teil eines gesellschaftlichen Prozesses, wo wir in einen anderen Zyklus reinkommen, der durch große makroökonomische Faktoren bewegt wird, wo wir jetzt auch tatsächlich nicht so einfach gegen anstinken können. Er bringt allerdings hier auch durchaus Ansätze, wo er davon spricht, wie man diesen Übergang der Instabilitäten verkürzen kann und auch abfedern kann. Das sind dann zum Beispiel Politikangebote wie Herman Dahmy, der heute zur Wahl in New York steht, oder aber auch von einem Bernie Sanders oder ähnlichen Leuten, die aber eben in diesen Zeiten dann auch ganz häufig eher an den Rand gedrängt werden. Ja, also von daher, ich fand's super spannend.
Ja, sehr spannend.
Ne, heißt Secular Cycles. Peter Turchin und Sergei Nefedow. Und der hat auch mehrere Bücher geschrieben, auch gerade zur aktuellen Situation in den USA. End of Times heißt es, glaube ich. Und ist wirklich ganz spannend. Also es ist sehr, sehr detailliert, an Daten orientiert. Ja, es ist also nicht nur einfach pauschal hingestellt. Und ich fand es, wie gesagt, von daher interessant, weil es eben diesen Fokus nochmal verschiebt. Weg von Einzelindividuum, da würde man eben jetzt Donald Trump eher als Ausdruck von einer Gegenelite sehen. Und auch solche Leute wie Steve Bannon und so weiter, die dann da halt in den USA jetzt mit der MAGA-Bewegung eine Bewegung gegründet haben, die gab es in anderen Reichen und in anderen Situationen tatsächlich auch. Ja, also im chinesischen Zyklus der Entwicklung gab es solche Bewegungen und anderen. Und wenn man mal so drauf guckt, dann kriegt man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick. Und ich finde,
ja,
ich finde das
sehr hilfreich, weil ich glaube, dass gerade uns Europäern fehlt da teilweise ein größeres Verständnis teilweise. Dass die dann einfach nur sagen, wie kann sowas sein und sind die denn alle verrückt geworden? Mhm. Ist aber auch nicht so hilfreich dann, der Angang.
Nee. Und ich meine, bei uns jetzt in Deutschland passieren ja ähnliche Dinge, ne? Stichwort Gegenelite. Also wer ist denn bei AfD oder anderen oben da dran? Das sind ja zwar eben jetzt auch Leute, die vielleicht nicht zur Bildungselite gehören, aber es sind schon einige, die auch dazu gehören. Und die jetzt auf andere Art und Weise versuchen, ein politisches Programm umzusetzen mit den Mitteln der Empörung und des Wutes und des Hasses. Und ja, dann sieht man schon eben, wie dieses Programm sich weiter manifestiert und wo das dann auch hinführen kann. Das wäre der politisch, aber auch ein bisschen stoische Blick darauf, dass man versucht, die Strukturen dahinter zu erkennen. Ja, so, das wäre, glaube ich, inhaltlich alles für heute. Und dann haben wir aber noch so ein paar Ankündigungen.
Genau, organisatorisches, last but not least, wollten wir noch ein letztes Mal, ist das ja heute, ne?
Mhm, genau.
Hinweisen auf das Sokrates-Forum, wo Alex und ich über die kühle Stoa sprechen.
Am 10. November, das ist der Montagabend. Und anmelden kann man sich über LinkedIn. Sokrates Forum Claudia Lutschewitz fängt 19 Uhr, glaube ich, immer an, geht eine Stunde bis 20 Uhr und hat am Anfang immer so eine Fragerunde, wo die Claudia mit den Personen, die dann da sind, einfach so ein paar Fragen durchgeht. Und danach, die letzte halbe Stunde, wird dann offene Diskussion stattfinden. Ja, also von daher, wer kommen mag, ich glaube, es ist immer eine schöne Sache und wir freuen uns natürlich, wenn auch der ein oder andere mal da ist. Es ist auch eine Chance, die Gesichter mal vielleicht zu sehen, die dann jetzt hier immer nur auf der anderen Seite sind und zuhören. Ja, dann unser Ausblick. Nächste Woche steigen wir jetzt aus dem Zorn und steigen ein in das Thema persönliche Entwicklung wieder. Das ist ja immer noch eigentlich so unser großer Rahmen, den wir gerade haben. Und da wird es um das Thema Eukiosis gehen. Danach das Thema der vier Personen-Ansatzes von Panaitius, der bei Cicero dann auch dargestellt ist. Und dann kommt schon Tino Deckert in der großen Marc-Aurel-Serie, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen.
Genau, ich glaube, wir haben jetzt eine Poiresis-Folge.
Stimmt, eine Poiresis-Folge.
Hast du noch übersprungen?
Ja, ja.
Aber dann. Mit nicht Gewalt, sondern mit Frieden und Liebe kommt Tino um Weihnachten rum.
Ja.
Und da werden wir ins Detail uns Marc-Aurel, sein Werk, sein Leben, seine philosophischen Einflüsse, alles um Marc-Aurel herum angucken.
Ja.
Für alle, die es nicht nach Trier zur großen Marc-Aurel-Ausstellung schaffen.
Genau. Und ja, wir interessieren uns natürlich auch sehr dafür, wie euch denn jetzt dieses Programm gefällt. Von daher hinterlasst bitte gerne nochmal Kommentare oder hinterlasst auch eine Bewertung. Wenn ihr es mögt, empfehlt doch den Weg der Stoa auch gerne Freundinnen oder Freunden. Wir freuen uns sehr, wenn die Community ein bisschen wächst. Und wir haben ja zum Schluss auch nochmal den Hinweis, Stichwort Unterstützung des Weg der Stoa. Da gibt es ja auf der Webseite die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Da gibt es eine Steady-Page, die momentan jetzt im Wesentlichen erstmal für uns als Unterstützung für die ganzen Tools und so weiter gedacht ist und wo wir vielleicht später auch nochmal Dinge aufnehmen können für diejenigen, die uns dann unterstützen. Ja, aber vielen Dank erstmal dafür, dass ihr uns zuhört, dass ihr dabei seid und für die bisherigen Rückmeldungen.
Ja, und dann freuen wir uns auf nächste Woche, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.